Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wachstum schenkt und geschenkt hat. Und ich danke dir dafür, dass du zu jedem Einzelnen, der dazukommt, eine persönliche Beziehung hat und will. Eine, die immer tiefer wird, weil wir deine Kinder sind, weil wir Königskinder sind. Danke, Herr, dafür, dass du uns so nennst. Und danke dafür, dass du uns diesen Text heute Morgen schenkst, um einfach einen tieferen Einblick zu bekommen, wie Gemeinde funktioniert. Nein, wie du handelst bei uns in der Gemeinde. So bitten wir dich um deinen Segen. Schließe du uns das Wort selber auf. Amen. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr vorliegen habt, aber die Überschriften über diesen Text, über diese 7 Verse, die sind so unterschiedlich. Ich habe in 5 verschiedenen Übersetzungen 5 verschiedene Überschriften gefunden. Die einen waren 7 Helfer werden berufen. Ich würde dem am liebsten nur einen hinzufügen, 7 Helfer für ein Halleluja. Das fände ich ganz schön passend hier in dem Ganzen. Ich habe heute Morgen mal einen anderen Text, einen anderen Stil für die Predigt gewählt. Und zwar möchte ich heute Morgen nicht in 2 bis 4 Punkten über diesen Text reden und da diese Dinge ausgearbeitet haben, sondern ich möchte mit euch Vers für Vers durch diesen Text gehen, beziehungsweise Versblock für Versblock. Und am Ende fiel mir auf, es sind doch irgendwie 3 Punkte geworden. Vielleicht entdeckt ihr sie ja. Dieser Text, der ist unheimlich wichtig für Gemeinde, die wächst. Denn er berührt ganz viele verschiedene Punkte. Er berührt das Wachstum der Gemeinde, es berührt Konflikte in der Gemeinde und es berührt den Umgang mit Mitarbeit und Dienst in der Gemeinde. Ihr tragt mir hoffentlich nicht nach, dass ich nicht jedes Detail beleuchte, was in diesem Text ist. Dafür ist er einfach zu lang und dann würde euer Mittagessen ausfallen. Aber dieser Text, der gibt einem die Möglichkeit, mal wieder reinzuschauen in die Geschichte der Gemeinde, die ursprüngliche Gemeinde kennenzulernen. Und wir wollen ja auch Gemeinde nach dem Neuen Testament sein. Deswegen lohnt es sich besonders, da reinzuschauen. Und glücklicherweise stellt Lukas hier nicht nur die Erfolgsgeschichte dar. Das könnte man meinen, wenn man über die Gemeinde, die erste Gemeinde nachdenkt, dass es allein eine Erfolgsgeschichte wäre. Aber in der letzten Woche haben wir schon gesehen, bei Hananias und Sapphira, da lief es nicht so glatt. Man könnte das jetzt noch als Einzelfall abtun, würde man nicht diese Geschichte hier als interner der Gemeinde sehen. Und diese Geschichte, die beginnt in Vers 1 mit Wachstum. Ich zitiere den Vers 1 noch einmal. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es, um eben diese Zeit, zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Menschen kommen zur Gemeinde. Das ist der Einstieg. Das sind immer wieder Umbrüche, die man in der Apostelgeschichte findet. Und diejenigen, die täglich die Apostelgeschichte mitlesen, denen fällt das vielleicht auf. Immer wieder kommt genauso ein Satz. Die Gemeinde wächst. Und das ist toll. Gott schenkt Wachstum. Neue Menschen kommen zur Gemeinde. Das ist begeisternd, denn Gott handelt. Gott spricht in Leben hinein. Und da passiert was. Da geschieht etwas in dem Leben dort in Jerusalem. Und das muss toll gewesen sein, was Gott dort macht. Aber das führt nicht nur zu Jubelstürmen. Das ist nicht nur bejubelt, was hier passiert. Denn da entstehen Veränderungen und Veränderungen führen zu Problemen. Wenn Gemeinde wächst, dann kann das auch unangenehm sein. Und damals ging es ums Essen. Warum auch sonst? Natürlich geht es ums Essen. Und dieser Wortlaut, wenn man das in der alten Luther-Übersetzung nochmal nachliest, da steht, da murrte die eine Gruppe. Das erinnert an das Volk Israel. Die waren in der Wüste. Und was tun sie? Statt sich Gott in die Hand zu geben und Gott zu danken für die Zeit, wo er sie versorgt, da murren sie. Fast genauso wie das in diesem Text. Und wieder geht es ums Essen. Das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Das Volk Israel, das will zurück zu Knoblauch und Rindersteak und Bohnen und Getreide und Tomaten. Und sie bekommen Manna. Und das können sie eigentlich nicht hinnehmen. Das ist ihnen ein bisschen viel. Und in der Gemeinde, da murren sie auch. Und zwar ein Teil der Gemeinde, diese griechisch sprechende Fraktion, die murrt. Die streiten sich, die machen Ärger. Diese griechisch sprechenden Leute, diese Fraktion, das waren Menschen, die kamen aus dem ganzen Reich, dem ganzen römischen Reich zurück nach Jerusalem. Vor allem die älteren Ehepaare kamen dorthin. Und das hatte einen ganz einfachen Grund. Sie wollten sich nämlich in Jerusalem beerdigen lassen, nicht irgendwo in ungeweihter Erde. Sie wollten in Jerusalem beerdigt werden, in der Stadt Davids. Und damals war es nicht anders als heute. Die Männer starben vor den Frauen. Dementsprechend gab es viele Witwen. Viele Frauen, die ihre Familie sonst irgendwo im Reich hatten, im römischen Reich irgendwo zurückgelassen hatten und jetzt da standen ohne einen Mann, ohne Beistand und ohne Familie, sprich ohne Versorgung. Und das gibt Ärger. Denn die haben sich bekehrt und sie bekommen eigentlich etwas von den Almosen, die die Gemeinde verteilt. Das ist doch schon interessant, oder? Das ist ja jetzt eine Generation, die erste Generation nach Jesus. Der ist ja noch keine 15 Jahre tot. Und schon gibt es Ärger. Da wird gemurrt, anstatt geistlich zu denken. Man müsste doch meinen, hey, die erleben Erweckung. Da kommen tausende Menschen zum Glauben. Die müssten doch erfüllt sein vom Geist und sich über Rechtfertigung Gedanken machen, über geistliches Leben, wie wachse ich und so weiter. Und stattdessen gibt es Streit ums Essen. Man ärgert sich über alltägliche Dinge. Dass man hinten in der Reihe stehen muss auf einmal. Dass nichts mehr da ist. Warum ist das so? Ich glaube, hier liegt eine grundsätzliche Erkenntnis für Gemeinde. Gemeinde ist eben nicht nur ein geistliches Konstrukt. Das ist nicht nur eine Sache des Kopfes, nicht nur eine Seelenrettung, denn hier geht es um das ganze Leben. Jeder, der in die Gemeinde kommt, der bringt sein ganzes Leben mit, seine ganzen Erwartungen, seine Erfahrung, nicht nur seine Seele. Mit der Bekehrung ist man nicht schlagartig von allem geheilt und man kommt auch ganz ohne Essen aus. In der Gemeinde menschelt es, damals wie heute. Weil hier Menschen zusammen sind. Weil hier Menschen zusammen sind, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Weil sie unterschiedliche Geschichten haben, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Charaktere. Das ist damals nicht anders als heute. Und deshalb bist du genau richtig hier. Mit deiner Geschichte, mit deinen Erfahrungen. Hier bist du Mensch. Es geht nicht darum, in der Gemeinde zu funktionieren. Niemand ist hier schlecht. Gemeinde besteht aus Menschen. Es menschelt halt, damals wie heute. Deswegen brauchen wir uns über Konflikte auch in Gemeinde überhaupt nicht wundern, denn es menschelt. Und wenn ihr nachher nach unten geht zum Kaffee trinken und keinen Keks mehr abbekommt, dann merkt ihr, geistlich ist auch hier nicht alles. Auch hier geht es ums Menschliche. Gemeinde ist eine Ansammlung von Menschen. Und das dürfen wir sein. Es menschelt. Und es wirft Probleme auf. Vielleicht, weil man keinen Keks bekommt. Man könnte das Problem dieser Gemeinde in Jerusalem auch als Wachstumsproblem bezeichnen. Die Gemeinde, die kommt an die Verteilung, in der Verteilung an ihre Grenzen. Ja, die Apostel kommen an ihre Grenzen. Sie sind der Flaschenhals. Da geht nichts mehr. Sie können das nicht mehr leisten. Und vielleicht kennt der ein oder andere so einen Wachstumsschmerz sogar bei uns in der Gemeinde. Vor ein paar Jahren haben wir den Abendgottesdienst gegründet, weil es so viele Menschen gab, die hier in den Gottesdienst kamen. Wir wollten eine zweite Alternative schaffen. Wir wollten einen Gottesdienst anbieten für die Jüngeren. Aber da kamen genauso Ängste auf. Wo trifft man sich noch als Gemeinde? Treffen sich da nur die Jüngeren und morgens die Älteren und Familien? Wo findet da der Austausch statt? Man sieht ja gar nicht mehr die Leute, die man sonst gesehen hat. Die bekannten Gesichter fehlen. Und man fühlt sich gar nicht mehr so wohl. Muss das sein? Oder im Hauskreis Veränderung. Da ist man jahrelang mit den gleichen Leuten in dem Hauskreis. Man kennt sich, man mag sich, man unternimmt gerne etwas und da kommen Leute dazu. Freunde werden eingeladen und man freut sich, dass sie dabei sind. Aber man merkt auch, je größer man wird, desto unpersönlicher wird das bei uns im Hauskreis. Und dann wird daran gedacht, sich zu teilen. Einen neuen Kreis zu gründen. Das ist schmerzhaft. Was wird dann aus meinen Beziehungen? Was wird aus den Leuten, die ich kennengelernt habe, so intensiv? Oder wie wir es gerade erlebt haben, mit den liebgewonnenen Leitern der Gemeinde. Der Fritz Weidemann, unser Pastor, ist jetzt in Rente gegangen. Da nimmt man Abschied von etwas Liebgewonnenen und man muss sich neu einlassen auf andere Personen. Da sind die liebgewonnenen Predigten von dem nur noch rar. Wachsen tut weh. Und vielleicht kennt ihr das. Es wirft Schwierigkeiten auf, aber Gott will Wachstum. Gott mutet uns das zu. Gott möchte Menschen erreichen. Gott mutet uns das zu. Das ist die Botschaft, die hier in diesem Text drin steckt. Die Apostel, die reagieren mit einer Gemeindeversammlung in Vers 2. Also alle Jünger werden eingeladen. Das ist die erste Gemeindeversammlung, die überhaupt so in diesem Rahmen stattfindet. Und sie machen eine interessante Analyse. Ich lese mal die Verse 2 bis 4, weil das ist der Text, den die Apostel hier sagen. Dort sagen die 12, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft vernachlässigen und uns um die Verteilung von Lebensmitteln kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst wenden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Die Apostel, die antworten überhaupt nicht direkt auf den Streit, wenn man das hier hört. Die verteidigen sich gar nicht, die entschuldigen sich noch nicht einmal. Die nehmen noch nicht mal Bezug auf diese Klage. Keine Zurechtweisung, keine Schlichtung. Das muss ich sagen, finde ich extrem bemerkenswert. Das ist doch ein riesiger Konflikt hier zwischen zwei Parteien. Da droht doch die Gemeinde auseinanderzufliegen. Und was machen die? Sie beruhigen nicht. Die geben auch keine Zusicherung. Naja, kommt, ihr kriegt das nächste Mal 2 Rationen, dann ist die Sache doch alles vom Tisch. Gelebt ist ja noch keiner gestorben. Die Apostel, die verhalten sich in diesem Konflikt sehr vorbildlich. Die blicken nämlich zuallererst auf Gott. Die schauen zuallererst, was hat denn Vorrang? Und zwar die Aufgabe, die sie von Jesus bekommen haben. Die hat absoluten Vorrang vor allem. Gott selbst soll bekannt gemacht werden. Er soll geehrt werden. Und deshalb nehmen sie ihn zuallererst in den Blick. Gott hat Vorrang. Und das wünsche ich mir auch für uns und unsere Konflikte in der Gemeinde. Dass wir nicht danach schauen, dass irgendjemand zufriedengestellt ist. Dass es nur um die Bedürfnisse des Einzelnen geht, sondern dass zuallererst der Blick auf Gott gerichtet wird. Und die Aufgaben, die er uns übertragen hat. Und dann entschieden wird, wie man vorgeht. So machen das die Apostel in diesem Konflikt. Und bitte versucht das mal in der Gemeinde. Da, wo ihr in Konflikten steckt, das ist ja nichts Unnormales, wie wir vorhin gesehen haben. Denkt mal daran, was Gott darüber denkt. Begegnet diesem Konflikt doch mal mit der Frage, was hat für Gott Priorität? Was ist für ihn besonders wichtig? Wie kann ich ihn ehren und diesen Konflikt damit lösen? Darum geht es hier. Der Konflikt wird gelöst. Für die Apostel ist die Analyse relativ schnell klar. Sie sagen, wir möchten, dass uns nicht mehr nur um Termine drehen. Wir wollen nicht mehr nur die Administration von Almosen übernehmen. Wir wollen nicht nur uns in die Frage drehen, wie kriege ich die Suppe in die Teller? Das wollen sie nicht. Denn das ist auch die größte Gefahr in einer Gemeinde. Je größer sie wird, desto mehr beschäftigen sich Leiter mit Verwaltungsaufgaben, mit sich selber. Und sie um ihre eigenen Aufgaben können sie sich gar nicht mehr kümmern. Denn auch sie haben nur eine begrenzte Zeit. Leiter sind begrenzt. Sie sind nicht Gott. Und damit würden sie das Wachstum behindern, wenn sie das nicht abstellen würden. Sie sind der Flaschenhals. Bei ihnen fängt es an. Und deshalb berufen die Apostel hier Leiter, neue Leiter. Sie führen eine zweite Leitungsebene ein. Menschen, die diese Aufgabe übernehmen sollen. Und das ist keine Wertung. Es wird hier nicht gesagt, naja, Suppe verteilen ist ungeistlich, das können irgendwelche Leute machen. Das macht ja gar nichts. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Hilfe für Arme und Evangelium, die beiden Dinge gehören zusammen. Wort und Tat gehört zusammen. Der Mensch, der lebt vom Brot und vom Wort Gottes. Die Apostel, die tappen hier noch nicht einmal in die Demutsfalle. Die kommt nämlich sehr geistlich daher. Da kann man nämlich ganz schnell sagen, naja, wir verteilen jetzt weiter Suppe, damit jeder sehen kann, wie demütig wir sind. Dass wir uns nicht zu schade sind, auch für diesen Job. Sie arbeiten demütig als Verkündiger weiter. Sie gehen ins Gebet für die Gemeinde und für die Menschen rundherum. Das geht nicht ohne Gebet. Gebet und Verkündigung ist kein Anhängsel, genauso wenig wie das Verteilen von Almosen ein Anhängsel ist, wie Diakonie, Dienst an anderen ein Anhängsel sein darf. Ich muss sagen, die Apostel hängen die Latte für diese Männer, die das machen sollen, ganz schön hoch. Das sind drei Kriterien. Sie sollen einen guten Ruf haben und sie sollen voll sein. Voll von Geist und Weisheit. Da darf der Geist nicht nur eben so vorbeigeflattert sein. Die sollen voll bis oben hin sein. Warum braucht man bei Suppe verteilen den Geist? Kann mir das jemand erklären? Warum braucht man Weisheit beim Suppe verteilen? Kann das nicht jeder normale Mensch, der so ein bisschen Grips hat? Diese Menschen brauchen den ganzen Geist. Die brauchen Gottes ganze Weisheit, weil es hier um Menschen geht. Ein Tischdienst, da wo Suppe verteilt wird, das ist eine geistliche Aufgabe, bei der man den Geist und die Weisheit braucht. Da kann ich nicht einfach nur sagen, naja, das soll irgendjemand machen, das interessiert nicht. Es kommt da auf vorzügliche Menschen an, denn es geht hier um Menschen, die einen geistlichen Umgang brauchen. Es kommt auf mehr an als nur als irgendeine Begabung. Es kommt darauf an, dass der Geist Gottes diese Aufgabe begleitet. Es kommt auf mehr an. Und ich möchte das mal zusammenfassen für uns. Für unseren Dienst in Gemeinde und für andere. Denn dieser Text sagt ganz viel darüber aus. Das Erste, was dieser Text sagt, Gott beauftragt Menschen mit unterschiedlichen Gaben und Aufgaben. Das ist die erste Aussage, die hier getätigt wird. Die Apostel, die haben eine ganz klare Aufgabe von Gott bekommen. Sie sollen das Wort Gottes verkündigen für die Gemeinde und für alle draußen und sie sollen beten. Das sollen sie tun. Dafür hat Gott sie berufen. Das ist das Allererste. Und mit dem Fund sollen sie arbeiten. Das ist ihr Potenzial. Sie können sich gern ausstrecken nach noch anderen Aufgaben und Gaben. Natürlich können sie das machen. Aber sie sollen das nicht tun, damit sie irgendwie mehr Anerkennung bekommen. Sie sollen das tun, damit Gott geehrt wird, voll und ganz. Es geht hier um Ergänzung. Und deshalb eine zweite Aussage. Kein Dienst steht über einem anderen. Egal, ob man nun predigt, Moderation im Gottesdienst macht oder bei den Kindern ist oder gerade die Teller füllt, alles sind wichtige Dienste in der Gemeinde. Alles sind geistliche Dienste und keines ist dem anderen übergeordnet. Lehre oder Evangelisation, das ist nicht die Königsdisziplin in der Gemeinde. Während Diakonie, naja, das ist nur ein Anhängsel. Das eine geht nicht ohne das andere, denn sonst sind wir nicht glaubwürdig. Der Paulus, der gebraucht das Bild eines Körpers. Da gibt es kein besonderes, tolles Organ, was alleine überleben könnte. Das Gehirn oder das Herz, das steht nicht über dem Darm, denn die beiden sind voneinander abhängig. Der eine könnte ohne den anderen nicht existieren. Kein Dienst steht über dem anderen. Eine dritte Sache. Jeder Dienst in der Gemeinde ist eine geistliche Aufgabe. Es geht nicht nur um das, was ich tue. Es geht um das Sein. Es geht um Menschen, denen du begegnest, mit denen du das Reich Gottes baust. Egal, ob du unten den Kaffeetisch abwischst, Geld zählst, Moderation im Gottesdienst machst oder an der Technik sitzt und den Pegel für die Lautstärke hoch oder runter drehst. Alle Dinge haben einen geistlichen Wert, sind ein geistlicher Gottesdienst. Denn es ehrt Gott. Mit dem, was du tust, ehrst du Gott. Deswegen bitten wir darum, mitzuarbeiten, Anteil zu nehmen, weil wir damit gemeinsam Gott ehren. Das ist eine besondere Predigt, wenn ihr unten abwascht. Eine vierte Sache. Demut ist eine dienende Einstellung. Kein Dienst in der Gemeinde ist ein Zeichen für besondere Demut. Demut zeigt sich nämlich nicht darin, wie viele Tische und Stühle ich schleppen kann. Demut zeigt sich auch nicht darin, ob ich das Klo besonders gut putze oder den Tisch besonders gut abwische und wie häufig ich das mache. Denn selbst da kann ich überheblich sein. Selbst beim Kloputzen kann ich zeigen, dass ich besser bin als andere. Demut ist nicht verknüpft mit einem Dienst. Demut heißt, ich diene. Ich möchte anderen zu Diensten sein mit dem, was ich tue. Als Teil für andere. Wir sind eine Gemeinschaft und unser Dienst bereichert Gemeinde. Wir sind von Gott beauftragt, uns einzubringen in der Gemeinde, sein Reich zu bauen. Das ist das Ziel, was wir ins Auge nehmen sollen. Und darauf sollen wir schauen, dass wir alles einsetzen, was wir haben, um Gott zu ehren, da, wo wir stehen. Und wenn wir das tun, dann gefällt das Gott. Und das gefällt den Menschen. Das ist hier in unserem Text nicht anders. Dieser Vorschlag, der kommt, der wird positiv aufgenommen. Vers 5 bis 7. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese sieben brachten sie zu den Aposteln. Sie beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag und viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Hier passiert etwas. Die finden das gut und sie fangen an zu wählen. Und ich muss sagen, da hätte ich ja gerne zugeschaut, wie sie das gemacht haben. Mehr als 3000 Leute und die sollen sieben auswählen. Das ist doch schwierig. Aber es ist überhaupt nicht wichtig, welcher Weg hier bei der Wahl genommen wird. Die finden sieben Leute. Sieben Leute, die diesen Anforderungen gerecht werden. Und von Philippus und von Stephanus, von denen wird man noch besonders hören, direkt danach. Und das wäre eigentlich der fünfte Punkt hier in meiner Aufzählung. Egal in welchem Bereich man dient, man bleibt Zeuge. Das wäre eigentlich das fünfte. Dass diese sieben Männer jetzt eine ganz besondere Aufgabe in der Suppenküche haben, das heißt nicht, dass sie keine Zeugen mehr von Gott sind. Dass sie das nicht offen öffentlich sagen dürfen. Philippus, der geht nachher zum Kämmerer und erklärt ihm das Evangelium und der tauft ihn. Genau das machen Zeugen Gottes. Und der Stephanus, der darf vor dem Hohen Rat Zeugnis geben für Jesus und der darf als Märtyrer sterben. Der ist nicht festgelegt auf seine Suppenküche. So frei nach dem Motto, dein Diakonat hat dich in die Küche geschickt, du hast hier auf dem Märtyrerposten nichts verloren. Nee, egal wo du dienst, du bleibst Zeuge Gottes. Du bist hingestellt für ihn als Zeuge. Und sei bereit, von dieser Hoffnung weiterzugeben. Egal wo du stehst, Gott wird dir die Kraft und die richtigen Worte dafür geben. Die richtige Kraft und die Vollmacht, die bekommen diese sieben Männer durch Handauflegung. Und für die Juden und damals in Jerusalem war das nichts Unnormales. Das war eine reale, sichtbare Übertragung von Kraft und Vollmacht. Das ist nicht nur irgendeine Formalie, ein äußeres Zeichen, dass ein Mensch in dem Dienst bestätigt wird. Wir beten deshalb für unsere Verantwortungsträger in der Gemeinde, für unsere Diakone genauso, mit Handauflegung. Damit wird Kraft und Vollmacht übertragen. Und sie nehmen ihre Arbeit auf. Und das Ergebnis sieht man in Vers 7. Das Ergebnis ist ganz knapp zusammengefasst. Gemeinde wächst. Sie breitet sich immer weiter aus. Nach innen wird sie stark und nach außen wird sie stark. Und zwar so stark, dass die Zahlen gesprengt werden. An Himmelfahrt hatte man angefangen mit 120 Jüngern. Das war noch schön überschaubar, man konnte sie noch zählen. An Pfingsten, da wuchs die Gemeinde auf einen Schlag auf 3000 Menschen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wir sind hier vielleicht 300. Stellt ihr vor, das Zehnfache an einem Tag kommt zur Gemeinde dazu. Das ist unglaublich. Und etwas später in Kapitel 4, Vers 4, da wird gesagt, die Gemeinde wuchs auf 5000 Männer. Die Frauen hat man schon gar nicht mehr mitgezählt. Die konnte man nicht mehr zählen. Und jetzt steht hier nur noch, die Gemeinde wuchs, sie wurde immer größer und immer größer. Warum steht denn das da so? Weil das der Albtraum jedes Statistikers ist. Die konnten nämlich nicht mehr zählen. Die waren am Ende. Man war überfordert, das nochmal in Worte zu packen, das noch einmal durchzurechnen. Es ist nämlich nicht mehr greifbar, was hier passiert in der Gemeinde. Gottes Geist, der breitet sich so massiv aus, dass man es nicht mehr zählen kann. Ist das wünschenswert für Heidelberg? Ist das wünschenswert für unsere Gemeinde? Wäre es nicht schöner, wenn es ein bisschen kuschelig wäre? Wenn man sich kennen würde, so beim Kaffee trinken, ein bisschen mehr Platz hätte um sich herum, dann kriegt man vielleicht einen Keks ab. Wäre es nicht schöner, wenn man jeden Sonntag hierher kommen könnte und wissen würde, ach, das ist die Greta und ach, das ist der Paul. Schön, dass die da sind und ich sie sehe. Natürlich wäre das schön. Und das ist zutiefst menschlich. Es wäre schön, natürlich, wenn ich jeden Sonntag hierher kommen könnte und wissen dürfte, ach, da sind Paul und Greta. Hervorragend. Ich könnte meine Beziehung pflegen. Es würde allerdings auf Kosten unserer Familie gehen. Es würde allerdings an unseren Familien, an unseren Verwandten vorbeigehen. Es würde an unseren Freunden vorbeigehen, was Gott möchte. Es würde an unseren Kollegen, an unseren Kommilitonen vorbeigehen, was Gott möchte. Denn Gottes Auftrag und Gottes Handeln würden wir damit verpassen. Gott möchte nämlich, dass sein Wort sich ausbreitet, dass jeder Mensch zum Glauben kommt. Das möchte Gott. Er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Auch wenn wir es gerne kuschelig mögen, das müssen wir in Kauf nehmen. Die Zahl der Glaubenden nahm zu. Das Wort Gottes breitete sich aus in jede Ritze. Danach sehne ich mich auch bei uns in unserer Gemeinde, dass sich das Wort Gottes ausbreitet, dass wir erleben, wie Gott handelt, wie wir selber stark werden in Gott und wie Gott Menschen dazu tut. Auch wenn es dann nicht mehr so kuschelig ist. Ich sehne mich danach, dass unsere Gemeinde groß wird. Sind wir schon groß? Wir sind hier vielleicht 300 Personen, aber in Heidelberg wohnen über 120.000. 120.000 Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Zahl der Gläubigen nimmt zu. Dafür beten wir. Dafür arbeiten wir. Danach sehnen wir uns, dass irgendwann Heidelberg genannt wird. Nicht, weil wir eine besonders gute Arbeit leisten, sondern weil Gott dazu tut. Weil Gott gnädig ist mit uns. Darauf soll es ankommen. Dafür wollen wir arbeiten. Amen.